Was spielte sich da ab am 7.01.2005 im Keller des Dessauer Polizeireviers? Vielleicht zunächst aus der Sicht der Polizeibeamten und dann demgegenüber aus Sicht derjenigen, die hinter Uri Jalous Tod einen Mord vermuten.
Also für Letztere kann ich nicht sprechen. Ich glaube, man sollte diese Vermutung nicht anstellen. Es gilt die Unschuldsvermutung. Allerdings ist es auch ohne die Frage des Mordes ein Skandal, was hier passiert ist. Ein Polizeiskandal und ein Justizskandal, das würde ich schon sagen wollen. Was wirklich passiert ist an diesem 7. Januar 2005 in der Gewahrsamszelle in Dessau, ist die Frage, wie kann ein Mensch gefesselt, fixiert, am Boden liegend, relativ eng gefesselt, sich selbst anzünden, wie das behauptet worden ist, und wieso kann man sozusagen in der Obhut der Polizei, die einen ja auch in der Gewahrsamszelle vor sich bewahren soll, zum Beispiel im Falle von Betrunkenen, wie kann es geschehen, dass man dort bei lebendigem Leibe verbrennt? Diese Frage haben sich eigentlich alle gestellt, die von diesem Vorfall dann im Jahr 2005 gehört haben, und es hat frühzeitig natürlich die berechtigten Rufe gegeben, es möge nun relativ schnell aufgeklärt werden. Es hat sich dann ein sehr langes Ermittlungsverfahren angeschlossen, was immer ein Problem ist, wenn man der Wahrheit näher kommen will. Es hat dann in Dessau den Prozess gegeben, und bis heute muss man sagen, was in der Zelle geschehen ist, bleibt in vieler Hinsicht unklar. Es gibt Leute, die sagen, in dieser Nacht war in der Polizei in Dessau, in dieser Gewahrsamszelle, offenbar fast alles möglich, kontrolliert wurde gar nichts. Und es gibt eben die Fraktionen der Menschen, die sagt, das kann eigentlich nur Mord gewesen sein, ich würde das nicht unterschreiben.
Jetzt gibt es ja diverse Merkwürdigkeiten einerseits, auf der anderen Seite auch relativ stichhaltige Hinweise darauf, dass Uri Jalous seitens der Polizeibeamten auch Gewalt zugefügt wurde. Also eine erste Obduktion hat ja ein gebrochenes Nasenbein und verletztes Trommelfell gefunden. Gab es über diese Gewaltanwendungen hinaus auch mögliche rassistische Äußerungen oder Aktionen seitens der Polizei?
Im Zusammenhang mit dem Prozess sind Tonbandmitschnitte aus anderen Zusammenhängen in der Dessauer Polizei bekannt geworden. Da wurde zum Beispiel gesagt, Schwarze brennen eben mal länger, hat ein leitender Polizeibeamter in Halle auch gesagt. Also es sind da schon harte Sprüche geklopft worden, auch in dieser Dessauer Wache, die auch über das hinausgehen, was man so in der Flapsigkeit eines polizeilichen Alltags im Innendienst vielleicht unter den Kollegen mal sagt. Und das ist einer der Aspekte, wo ist hier eigentlich sichergestellt gewesen, dass dieser strukturelle Rassismus nicht um sich greift, wo war er eigentlich verankert. Aber das ist ein Aspekt, der hat auch im Prozess sicher nur am Rande eine Rolle gespielt. Steht natürlich auch nicht im Kern der Sachverhalte, die aufzuklären sind zu dem Tattag.
Uri Jalous war ja auf einer, zumindest laut Polizeibeamten, feuerfesten Matratze fixiert worden. Da fragt man sich ja schon, wie kann die dann so leicht Feuer fangen? Was waren dort die Ergebnisse der Ermittlungen?
Also da gab es also Versuche der Rekonstruktion, wurde festgestellt, unter bestimmten Voraussetzungen ist auch eben eine feuerfeste Matratze nicht vollkommen feuerfest. Wenn man also Nähte öffnet oder wenn sie kaputt ist, ist es denkbar, dass es halt eben zu einem Brandausbruch kommt. Aber wie gesagt, auch damit verbinden sich viele offene weitere Fragen, denen das Gericht nicht ausreichend, in Dessau damals nicht ausreichend nachgegangen ist und wo der Bundesgerichtshof ja heute dankenswerter im Revisionsverfahren gesagt hat, da ist vieles eben nicht ausreichend aufgeklärt worden. Das muss nochmal aufgerollt werden. Gerade die Fragen im Zusammenhang auch mit dem Zeitablauf von der Entzündung des Feuers, bis ein Polizist die Zellentür aufgemacht hat. Da hat der BGH gesagt, da ist so vieles unklar geblieben. Da sind verschiedene unterschiedliche denkbare Zeitabläufe und Tatabläufe nicht richtig aufgeklärt worden.
Das heißt ja auch, dass der zuständige Polizeibeamte die Warnungen oder die Signale des Feuermelders ignoriert hat und mehr oder weniger nicht darauf geachtet hat, dass dort unten in den Zellen eventuell es brennen könnte.
Ja, diese Frage, der Meller war früher angeblich ein paar Mal kaputt gewesen und dann ging man nicht davon aus, dass es jetzt was anderes sein könnte als ein Fehlalarm, beziehungsweise unklare Geräusche, die da aus der Sprechanlage dringen. Also alles, das war auch Gegenstand von vielen widersprüchlichen Aussagen während des Verfahrens. Also zumindest hatte man den Eindruck, da hat jemand in dieser Wache ein sehr dickes Fell gehabt und eine möglichst lückenlose Überwachung, die eigentlich nötig ist, wenn jemand in einem schwierigen Gesundheitszustand oder im erregten Zustand in der Gewahrsamszelle ist, die ist wohl nicht gewährleistet gewesen. Schon da beginnt ja eigentlich meiner Ansicht nach die extreme Fahrlässigkeit. Also es kann es ja nicht glauben, dass man dass sozusagen eine polizeiliche Gewahrsamszelle in Deutschland offenbar ein gefährlicher Ort ist als einer, wo man den Betreffenden vor sich selbst oder die Öffentlichkeit vor ihm schützt.
Weswegen wurde Uri Jalou vor 5 Jahren eigentlich festgenommen?
Tja, er sollte sich auf der Straße identifizieren, nachdem ihn vorbeikommende Frauen, nachdem die der Meinung waren, er hätte sie belästigt. Das ist also später auch eigentlich wesentlich abgeschwächt worden. Ist nicht viel vorgefallen. Und dann beginnt aber schon der erste kleine Skandal. Uri Jalou war der Polizei persönlich bekannt. Man hat ihn trotzdem zur Identifizierung mitgenommen und ihn dann eingesperrt, wofür es also eigentlich schon mal gar keine Ausgangssituation gab. Es wäre nicht nötig gewesen. Der war Polizei bekannt. Spätestens im Revier hätte sich das rausgestellt.
Nochmal kurz zu dem alten Prozess. Die 2 Polizeibeamten, Andreas S. und Hans-Ulrich M., standen eben infolge dieser Vorkommnisse wegen Körperverletzung mit Todesfolge bzw. fahrlässiger Tötung vor dem Landgericht Dessau-Roßlau. Wie lief dieser Prozess ab?
Ja, es war erstmal ein sehr langer Prozess. 2 Jahre hat es gedauert, 59 Verhandlungstage. Das Gericht hat sich bemüht, aus den Polizeizeugen was rauszubekommen. Die haben außerordentlich unpräzise, unklar, widersprüchlich oder man hatte den Eindruck abgesprochen ausgesagt. Man hat sich frühzeitig festgelegt auf eine Version, die ausging von der Selbsttötungsbehauptung der Dessauer Polizei. Also die Idee war, dass wir gehen der Version nach und entlang, Jalou habe sich selber angezündet und von diesem Punkt ausgehend wurden die Indizien zusammengefügt und betrachtet. Also nach anderen Tatversionen hat man nicht ernsthaft gesucht und die Indizien in diesem Gesichtspunkt bewertet. Der Richter hat auch die lange Verhandlungsdauer, der Vorsitzende Richter, darauf zurückgeführt, dass es außerordentlich schwierig ist, hier gerade bei dem Aussageverhalten der Dessauer Polizisten der Wahrheit näher zu kommen. Hat sich da mehrmals sehr erregt und man hatte die Hoffnung, dass er da wirklich darauf drängen würde, dass doch die Wahrheit ans Licht kommt. Er hat am Ende auch gesagt, es ist erschreckend, in welchem Maße schlicht und ergreifend falsch ausgesagt wurde. Und in der mündlichen Urteilsverkündung sagte der Richter Steinhoff auch noch, hier hatten wir keine Chance überhaupt auf ein rechtsstaatliches Verfahren und auf die Aufklärung des Sachverhalts. Von dieser Problematik findet sich in der schriftlichen Urteilsbegründung des Dessauer Landgerichts kein Satz. Das hat heute auch die Bundesgerichtshof kurz angeschnitten, das auch festgestellt. Also es gab ja Tumult damals bei dem Freispruch, der in Dessau für die 2 Polizeibeamten im Saal und außerhalb. Und viele, die den Prozess verfolgt hatten, fanden das absolut empörend. Ich hatte den Eindruck, ich war selbst da an diesem Tag, der Richter redete dem Publikum nach dem Mund und hat sich hinterher im Grunde an dieser groß angelegten, ich sag mal, Nicht-Wissen-Wollens- und Vertuschungsaktion in irgendeiner Weise beteiligt. Also meine Empörung war am größten, als ich die schriftliche Urteilsbegründung zum ersten Mal gesehen hatte. Ich konnte es wirklich nicht glauben.
Welche Rolle wird diese gegensätzliche Aussage in dem neuen, heute gestarteten Verfahren spielen?
Das wird man abwarten müssen. Also der BGH hat ja sozusagen jetzt erstmal bei der Feststellung der Rechtsfehler de facto ein paar Aufklärungsaufgaben verteilt. Aber es ist natürlich schwierig, nach 5 Jahren Sachen zu rekonstruieren, Zeugen möglicherweise nochmal zu befragen. Das ist sicher nicht leichter als im ersten Jahr oder im zweiten Jahr nach der Tat. Tatsächlich gibt es natürlich ein gewisses Vergessen bei den Zeugen. Das muss man auch der Polizei zugutehalten, obwohl nach meinen Erfahrungen mit der Dessauer Polizei würde ich sagen, man wird da sicher auch das strategische Vergessen jetzt üben. Also ich bin skeptisch, dass das, was wir uns alle wünschen, nämlich dass am Ende dieser Tragödie eine wirkliche Aufklärung steht und dass die Familie des Toten auch den Eindruck hat, da sei Gerechtigkeit geschehen, dass das herzustellen ist. Also in vielen Verfahren, wo es sehr lange dauert und viele Tatsachen am Anfang unzureichend aufgeklärt worden sind, ist es einfach nicht mehr möglich, das später zu tun. Aber erstmal freuen wir uns doch, dass ein ein bisschen Rechtsstaatlichkeit hier durch den Bundesgerichtshof heute geschaffen worden ist und diese Haltung des Dessauer Gerichts, also diese Haltung des Dessauer Gerichts eine ziemliche Abfuhr erteilt worden ist. Man kann eben nicht sagen, hier ist kein rechtsstaatliches Verfahren möglich gewesen, wie der Vorsitzende Richter in Dessau, und dann quasi diese Unmöglichkeit hinnehmen. Der BGH sagt, da muss weiter aufgeklärt werden. Das überwiegt heute für den heutigen Tag zumindest erstmal die Hoffnung und die Erleichterung.